SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend. Mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Gespräch über die SWR Bestenliste im Juli und August. Seit nunmehr 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem gesamten deutschsprachigen Raum jeden Monat 10 Bücher auf die SWR Bestenliste. Und meine Gäste aus der Jury sind heute Abend Beate Tröger, Literaturkritikerin unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Gregor Dotzauer, langjähriger Literaturredakteur beim Berliner Tagesspiegel und Christoph Schröder, unter anderem Literaturkritiker für die Wochenzeitung Die Zeit. Kruna Savic und Henna Mohmann vom Mainzer Staatstheater werden heute Ausschnitte aus den 4 Büchern lesen, die wir Ihnen vorstellen. Herzlich willkommen. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 6 der SWR-Bestenliste und ist ein Lyrikband. Und ich sah mein Gesicht. Mit diesem Satz sind die neuen Gedichte von Petra Hruschka überschrieben. Martina Lisa hat sie für die Edition Azur im Verlag Volland und Quist aus dem Tschechischen ins Deutsche übertragen. Am 8. September 1522 vollendete das letzte verbliebene Schiff der Magellanischen Expedition die erste Umrundung der Welt. Der Ordensritter und Schriftsteller Antonio Pigafetta hat darüber einen Reisebericht verfasst, von dem sich 500 Jahre später Petra Hruschka inspirieren ließ. Beate Tröger, was hat der Dichter aus diesem Stoff gemacht?
Ich fange mal ein bisschen anders an. Das ist der zweite Gedichtband von Petra Hruschka und im ersten heißt es: Das unergründliche Streben der Menschen ist von düsterer Schönheit, wie sich in ihnen immer zu etwas regt, wie sie sich immer für etwas, nach etwas oder jemanden strecken, bücken, wieder aufrichten, wie sie dabei atmen, fluchen und vor Zartgefühl zittern. Warum habe ich das Zitat rausgesucht? Es geht um das unergründliche Streben des Menschen am Beispiel von Antonio Pigafetta. Und dieser Schiffspassage im 16. Jahrhundert, die wir aus der Sicht dieses Chronisten miterleben, aber eben in Gedichtform und zwar in sehr, ich sag mal, unverschnörkelten, sehr verstörenden, knappen, kurzen Gedichten. Je länger diese Expedition im Gedichtband voranschreitet, umso fremder wird einem, was da gezeigt wird. Also es passiert eben gerade nicht das, was man sich von einer Schiffsexpedition erwarten würde, dass man entdeckt und einordnet und versteht, sondern es passiert eigentlich das Gegenteil, man wird immer stärker befremdet.
Wir hören jetzt nun 2 Gedichte aus dem Band von Petra Hruschka, um einen Eindruck von dem Buch zu bekommen, und es liest Henna Mohmann.
Ein fest verankerter Mastfuß, der stille Dienst, der Strebe unter Deck. Am Ende des Taus der mächtige Knoten, ein Buchstabe im Alphabet der Seefahrt. Grobe Naht am verschlissenen Segel, mit Flecken von Inseln, auf denen alles ganz anders ist, die unauffindbar sind, eine Rippe aus der Flanke. Seit dem 8. Kapitel der Heiligen Schrift stammen alle vom Schiff. Und der heutige Morgen strahlt so hell, als sollte das Leben zu schaffen sein. Tage ohne Anfang und Ende. Sie fallen formlos ineinander. Wir sparen an Wasser, Bewegungen und Worten. Am meisten zehren die Streitereien um den Kurs. Unsere Schiffe sind überladen mit feinen Pfefferkörnern, Kanonenkugeln, die bei Stürmen allein im Unterdeck losziehen, Seide für Frauenkleider, längst getränkt mit Männerfantasien, Flaschen mit Brandy, leuchtend vor Hitze. Aus dem gerissenen Briefsack rieselt weiße Stille. Nachmittags gehen wir an Land, betreten eine seltsame Insel. Alles berührt uns. Wir wissen nicht, wohin und wollen es nicht wissen. Nichts gehorcht uns, zieht ohne Sinn und Zusammenhang an uns vorbei. Zum ersten Mal spüre ich, dass man die Welt nicht entdecken kann.
Henna Mohmann las aus Petra Hruschkas Gedichtband und ich sah mein Gesicht in der deutschen Fassung von Martina Liese, erschienen bei Azur, Platz 6 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Applaus Christoph Schröder, wenn man sich über den Autor informiert, dann lernt man, dass Peter Hruschka ein Literaturhistoriker ist und man merkt relativ schnell auch, dass hier ein Schriftsteller am Werk ist, der mit historischen Stoffen umzugehen vermag. Auf welche Weise führt nun diese poetische Schiffsreise in die Diskursgewässer der Gegenwart?
Ja, ich habe den Eindruck, das entscheidende Motiv in diesem ganzen Band, das sich durchzieht auf mehreren Ebenen, ist der Spiegel. Also der Meeresspiegel und auch der Titel des Buches natürlich, Ich sah mein Gesicht, deutet ja auch auf diesen Spiegel. Und es gibt ganz am Anfang das erste Gedicht, wo er sich selbst, also das erzählende Ich, das lyrische Ich, wie man früher sagt, das sagt man immer noch so, sich in ganz vielen Spiegeln zersplittert sieht. Und ich glaube, darum geht es, nämlich dass diese Perspektive dieses Erzählers eben nicht die klassische, kann man sagen, kolonialistische ist, mit der diese Expedition ja aufgebrochen ist, logischerweise im frühen 16. Jahrhundert, sondern dass es die Perspektive ist, die immer auch einen Blick zurückwirft auf das Ich, das erzählt. Also es gibt dann auch, finde ich, sehr lustige Gedichte teilweise. Vielleicht kommen wir da auch noch zu sprechen. Aber ich glaube tatsächlich, das Entscheidende, was gegenwärtig ist, dass diese Perspektive immer wieder zurückblickt auf das Selbst und deswegen immer so ambivalent ist im Hinblick darauf, was sehe ich, aber auch immer die Frage stellt, wie werde ich gesehen?
Wird er denn konkret?
Ich denke, man hat es gerade schon bei der Lesung gehört in Versen wie zum ersten Mal spüre ich, dass man die Welt nicht entdecken kann. Also das ist, glaube ich, genau die Dialektik der Aufklärung in Verse gefasst, dass mit dem Aufbrechen, mit dem etwas Erfassen auch immer wieder ein Umschlag ins Wilde, ins Fremde, ins Irritierende, ins gespiegelte Ich hinein stattfindet und dass das Ich irgendwie unergründlich ist, ist eine Erfahrung, die wir, glaube ich, alle kennen.
Dieses Buch, auf das sich der Lyrikband bezieht, steht nicht auf der SWR-Bestenliste. Ich habe es aber trotzdem mal mitgebracht. Antonio Pigafetti an Bord mit Magellan. Es gibt eine deutsche Übersetzung von Christian Jusmann und es ist durchaus interessant, da mal reinzuschauen, weil es lange Listen von indigenen Begriffen gibt und die finden auch Eingang hier in den Lyrikband. Und insofern weiß ich gar nicht, ob ich Ihnen da so zustimmen kann, dass man gar nicht so viel entdecken kann. Gregor Dotzauer, wie haben Sie das gelesen? Ich habe schon auch den Eindruck gehabt, dass man als Leser eine ganze Welt entdecken kann und vor allem auf sprachlicher Ebene.
Man kann sie auf jeden Fall entdecken. Ob man sie versteht, ist eine andere Frage. Das ist, glaube ich, etwas, was sich der Band permanent fragt. Ich möchte auch noch mal ein Stück zurückgehen zum letzten Band. Der Mann lebt heute in Brno, in Mähren, der großen Stadt, also nicht in Prag. Und er kommt aus Ostrava, einer alten Kohlebergbaustadt, wo nichts mehr abgebaut wird, die völlig heruntergekommen ist. Und da hat er sozusagen vor der Haustür versucht, das Fremde zu entdecken in diesem letzten Band. Und jetzt geht er ganz weit ans Ende der Welt mit Pigafetta, um etwas zu finden. Für mich ist das Ganze ein großer Traktat über das Eigene und das Fremde und wie sich das jeweils übersetzen lässt. Und deswegen gibt es diese Wörtersammlungen, die sich von alleine nicht erschließen. Es gibt ein ganzes Gedicht, das nur aus diesem einen Wort besteht, heißt es Tikkun, wenn ich mich richtig entsinne, wo man auch nicht weiß, was bedeutet das eigentlich? Und es müssen Dolmetscher auftreten, um überhaupt eine Verbindung herzustellen zwischen denen, die reisen und die, auf die sie treffen und das oft in durchaus kriegerischen Situationen.
Ich glaube aber, das ist auch schon, was Christoph Schröder gerade gesagt hat, diese Frage, wie Kolonialismus in dem Band verhandelt wird, nochmal eine separate Schiene ist oder eine separate Ebene. Und es heißt in dem Schlussgedicht, das, glaube ich, nochmal eine spezielle Stellung in dem Band hat.
Weil es ein Perspektivwechsel ist.
Ja.
Der Dichter bzw. das lyrische Ich spricht direkt gewissermaßen Pigafetta an.
Und da heißt es, dass die Erde keine Ränder hat und somit keine Ruhe hat. Wir waren schon so lange unterwegs, dass alles einander zu ähneln begann. Seitdem geriet die Bedeutung der Worte Vorwärts und Rückkehr ins Wanken. Also in dem Moment, wo ich die Rundheit der Welt expeditorisch bewiesen habe, in dem Moment müsste ich ja eigentlich an ein Ziel kommen. Aber genau das ist das, was in dem Band nicht passiert. Die Bedeutung der Wörter gerät ins Schwanken. Diese Vorstellung, man könnte etwas entdecken, und jetzt zitiere ich nochmal, zum ersten Mal spüre ich, dass man die Welt nicht entdecken kann, ist, glaube ich, wirklich in Bezug auch auf die Sprache zu verstehen. Die Sprache ist nicht zu erschöpfen. Die lyrische Sprache ist Material mit dem ich sozusagen immer wieder die Welt umrunden und umsegeln und umschiffen kann und trotzdem niemals fertig bin in dem Sinn, dass ich sage, es ist jetzt nicht mehr nötig. Also ich würde das durchaus, die Art, wie das Koloniale verhandelt wird, auch poetologisch sehen und sagen, wir können die Dinge nicht endgültig in Sprache fassen, wir können die Welt nicht endgültig entschlüsseln.
Vielleicht hat das auch etwas zu tun mit einem zentralen Thema, das jedenfalls immer wieder mal angespielt wird, Herr Schröder. Die historische Reise von Magellan verfolgte ja unter anderem auch missionarische Ziele, das kann man nachlesen. Man ist an manchen Stellen auch echt geschockt, wenn man gewissermaßen die Vorlage kennt. Die Naturvölker auf den fernen Inseln sollten jedenfalls Christenmenschen werden und zur Not mit Gewalt. Welche Bedeutung hat denn jetzt nun der Glaube, der immer wieder auch anzitiert wird in den Gedichten bei Petra Hruška?
Also so wie ich das verstanden habe, hängt das alles sehr eng mit dem zusammen, was auch Gregor Dotzauer und Beate Tröger gerade gesagt haben. Es geht ja immer darum, jemand anderem die Definition und die Grundsätze der eigenen Welt aufzuzwängen, sozusagen. Wenn man etwas neu entdeckt und noch nicht kennt, gibt man ihm vielleicht erstmal einen Namen und dann wird hier dann aber festgestellt, beispielsweise anhand dieser Listen, dass diese Dinge ja alle schon Namen haben, halt nur nicht die, die die Forscher und die Seereisenden schon kennen. Und es gibt hier auch am Ende in dieser direkten Ansprache an Pigafetta durch den Erzähler, durch das lyrische Ich, auch da eine Passage, die genau in diese religiöse Richtung geht, wo gesagt wird, sie wollen euch für sich gewinnen, so wie ihr sie für euch. Also auch da kommt das zurück. Maria, wiederholen Sie beeindruckend, die meiste Zeit kostet das Beschenken, die wenigste das Töten. Und ich finde, auch in diesen Zeilen ist genau dieser Double Bind sozusagen wieder erklärt, dahingehend, dass ja, dieses Gewaltvolle, auch das Missionarischen da drin steckt, dass es aber immer ein Gegenüber gibt, der eigentlich das, was man ihm geben will, schon hat, nur anders.
Und das ist, glaube ich, das Wichtige oder Interessante, dass dieser Band, in dem wir Kolonialismuskritik ja durchaus auch betreibt, eben das nicht aus so eine ideologische oder so eine dogmatische Ebene macht, sondern dass er ein humanes Grundprinzip in Sprache übersetzt, nämlich zu erkennen und erkannt werden zu wollen. Das ist ja erstmal kein bösartiger oder problematischer Anspruch. Die Frage ist nur, wie man diese Sehnsucht realisiert.
Ich glaube, es geht auch gar nicht unbedingt um das Missionieren allein, sondern überhaupt um zu merken und darüber zu erschrecken, dass andere mit anderen Regeln zu tun haben. Sprache ist das Offensichtlichste und das Einfache, aber es geht um Handelsregeln, es geht um den Umgang der Geschlechterregeln und zu merken, da gibt es ja andere, die es anders machen als wir bisher. Von beiden Seiten aus übrigens. Man hat immer geglaubt, man ist allein auf der Welt. Das ist die große Entdeckung, die hier gemacht wird.
Deswegen, wenn ich da nur kurz anschließen darf, weil ich gesagt habe, es gibt auch lustige Gedichte. Also ich habe es durchaus als lustig empfunden, als sie auf eine kleine Insel kommen und dann Handel treiben wollen. Und die indigene Bevölkerung ist auch durchaus bereit dazu, aber nur nackt. Alle müssen sich ausziehen und dann gucken sie ihren Kapitän an und der nickt und dann ziehen sich alle aus und tauschen eben ihre Sachen nackt aus und dann steht dann nur so ein kurzer Satz, der Handel ging auch sehr schnell und so. Also ich habe schon den Eindruck, dass das nicht unfreiwillig komisch ist, sondern dass das auch komisch gemeint ist und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, auch anschließend an das, Frau Tröger, was Sie gesagt haben, dass hier eben nicht mit einer Verbissenheit so diese kolonialen Strukturen aufgearbeitet und vor allen Dingen auch immer mit solchen Schlagwörtern benannt werden. Dafür ist es halt ja auch Lyrik, sondern dass sie in solchen Szenen auch aufgelöst sind.
Auch wenn Sie vermutlich wie ich kein Tschechisch können, möchte ich trotzdem eine Frage stellen bezüglich der Übersetzung. Wie würden Sie die einordnen?
Das ist ja immer die Frage, ist eine Übersetzung dann gelungen, wenn man das Übersetzerische nicht mehr merkt? Das ist die Standardhaltung. Oder ist es dann gelungen, wenn man die Spuren des Übersetzens noch merkt? Obwohl ich an der tschechischen Grenze groß geworden bin, muss ich gestehen, ich bin des Tschechischen, das wirklich eine wahnsinnig schwierige Sprache ist, so wenig mächtig, dass ich mir an der Stelle ausnahmsweise mal überhaupt kein Urteil erlauben will. Ich will aber noch mal sagen, dass man diesen Gedichtband wirklich extrem gerne und extrem angeregt und anregend lesen kann.
und ich sah mein Gesicht. So heißt der Gedichtband von Petra Huschka, den Martina Lieser ins Deutsche übertragen hat und der auf Platz 6 der SWR-Bestenliste im Juli und August steht. Vielen Dank. Kommen wir zu Platz 5 der Bestenliste. Gott und die Welt heißt das Buch. Das in der Edition W. Prosatexte von Marie-Louise Kaschnitz versammelt. Gregor Dotzauer, Aufzeichnungen aus der Wiesenau, lautet der Untertitel des Bandes. Schildern Sie doch bitte einmal, welche Texte der Dichterin, der Herausgeber Rainer Weiß hier zusammengestellt hat und worum es geht.
Es sind Texte, die alle schon erschienen sind. Es ist eine Auswahl aus den späteren autobiografischen Aufzeichnungen. Auch das Wort Aufzeichnungen ist ein selbstgewähltes, von ihr zusammengestellt hat. Und ich glaube, obwohl sie selbst sagte von sich, sie sei eine Lyrikerin, sie sei auch eine Erzählerin und sie sei auch eine begeisterte Hörspielautorin, die das nicht nur zum Broterwerb gemacht hat, sind diese kurzen Texte, sei es nun in diesem autobiografischen Modus, über dessen Status wir noch gesondert sprechen müssten, wie in diesen Mini-Erzählungen, die es woanders gibt, das ist ihre eigentliche Stärke oder das macht ihre besondere Modernität aus. Also obwohl auch Beate Tröger und ich, wir lesen ja sehr viel Lyrik, aber damit kann man mich nicht mehr so schnell begeistern wie mit diesen Texten. Es sind späte Texte. Ihr Mann ist schon gestorben, sie war dann mit Archäologen verheiratet, Guido Kaschnitz, der durch die Welt gezogen ist. Wir befinden uns hier in Frankfurt, das muss man sagen, im Westend, also auf halbem Weg zwischen Alter Oper, die damals noch nicht renoviert war, und Palmengarten in unmittelbarer Nähe des Grüneburgparks. Das ist eine Altbauwohnung und an dieser Stelle muss ich noch sagen, ich war ganz stolz, als ich es gelesen habe, weil es gibt ein Vorwort von Ina Hartwig, die sagt, sie hätte in der Nähe gewohnt und ich kann sagen, ich habe in diesem Haus gewohnt, im Dienstmädchenzimmer von Marie-Louise Kaschnitz, die selbst nicht mehr da war, aber ihre Nachmieterin habe ich kennengelernt, das war meine Vermieterin und gegenüber wohnte Rolf Tiedemann, der Herausgeber der Schriften von Adorno und Benjamin, was deswegen wichtig ist, weil auch Marie-Louise Kaschnitz eine enge Freundin von Theodor W. Adorno war, der in diesem Band auch einen eigenen Widmungstext hat. Das war jetzt schon viel zu viel und viel zu lang. Wir müssen, glaube ich, gleich nochmal neu anfangen.
Aber bevor wir neu anfangen, müssen wir noch eine Sache wissen. Und zwar, es sind Texte aus unterschiedlichen Zeitepisoden, die der Herausgeber, ja, man könnte fast sagen, gegeneinander geschnitten hat.
Wir reden von zwei Bänden. Wir reden eigentlich von den Jahren 66 bis 67, aus denen die autobiografischen Aufzeichnungen stammen. Und wir reden über kursiv gesetzte Texte, die aus einem Band namens Orte stammen. Da geht es vor allem um Frankfurt und wie sich dieses Frankfurt verändert. Das merkt man allerdings auch in diesen autobiografischen Aufzeichnungen.
Also auf kleinem Raum von Frankfurt erzählen und dabei weit über die Stadtgrenzen hinausgehen. Aus den besagten Orten, die in Gott und die Welt eingestreut sind, hören wir jetzt nun eine Miniatur von Marie-Louise Kaschnitz, die Kruna Savage vorträgt. Bitte sehr.
Frankfurt im Krieg. Und worin soll sie denn bestanden haben, unsere sogenannte innere Emigration? Darin, dass wir ausländische Sender abhörten, zusammensaßen und auf die Regierung schalten, ab und zu einem Juden auf der Straße die Hand gaben, auch dann, wenn es jemand sah, dass wir prophezeiten zuerst den Krieg, dann den totalen Krieg, dann die Niederlage und damit das Ende der Partei, nicht heimlich im Keller Flugblätter gedruckt, nicht nachts verteilt, nicht widerständlerischen Bünden angehört, von denen man wusste, dass es sie gab, es so genau aber gar nicht wissen wollte. Lieber überleben. Lieber noch da sein, weiterarbeiten, wenn erst der Spuk vorbei war. Wir sind keine Politiker. Wir sind keine Helden. Wir taten etwas anderes. Das andere hielt uns aufrecht. Ihn, die Wissenschaft, die Geschichte der mittelmeerischen Strukturen, mich die Nacherzählung griechischer Mythen, meine Gedichte, später das von mir neu erzählte Leben des französischen Malers Gustave Courbet. An der Wichtigkeit unserer Arbeit zweifelten wir keinen Augenblick. Eine wissenschaftliche Erkenntnis, eine gelungene Verszeile, auch eine nie gedruckte, konnten nach meiner damaligen Auffassung die Welt verändern, verbessern. Das war unsere Art von Widerstand, eine, die uns zu Volksfremden machte, zu Verrätern schlechthin. Es hat da aber der Nationalsozialismus etwas vorweggenommen, was später wiederkommen sollte, international, ja global. Die Auffassung von der Abseitigkeit der reinen Wissenschaft, von der Überflüssigkeit der formalistischen, der bürgerlichen Kunst.
Kruna Savic las aus dem Band Gott und die Welt, Aufzeichnungen aus der Wiesenau von Marie-Louise Kaschnitz, ein Buch aus der Edition W, Platz 5 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Beate Tröger, die Texte haben ja sehr unterschiedliche Themen. Es geht um die NS-Vergangenheit, haben wir gerade eben gehört, die Positionierung einer Autorin der inneren Emigration, dann wieder das Beobachten und Beschreiben von gigantischen Neubauprojekten in Frankfurt. Und ich könnte jetzt noch einige Stichworte aufzählen. Wie fügt sich das alles zusammen?
Über die Haltung. Diese Texte haben eine innere Anspannung, die aus etwas kommt, das ich Haltung nenne. Das ist unbeschreiblich, wie zeitlos diese Texte darüber sind, dass hier jemand spricht, der die einfach ganz genau mit einem inneren moralischen, aber nicht dogmatisch-moralischen Kompass unterwegs ist, die extrem genau hinschaut, die extrem klar wahrnimmt. Wir haben es in dem Text gerade gehört, die zugleich über eine Sprache verfügt, die ohne Schnörkel, ohne Betulichkeit auskommt. Die Haltung ist vornehm. Es ist ein bisschen lustig, weil Marie-Louise Kaschnitz ja tatsächlich adelig war. Aber es hat mit dem Adel nichts zu tun, außer dass es eben vornehm ist, in einem guten Sinn, dass sie weiß, wie sie die Worte setzt, dass sie haben es auch gerade gesagt, Beobachtungen in diesen Texten festgehalten hat, die, wenn man sie heute liest, ich lebe auch in Frankfurt, leider nicht in der Wiesenau, wenn wir diese Texte lesen, wie sie über Neubauprojekte schreibt, wie sie über ihren Mann schreibt, diesen Archäologieprofessor, der sich in seinem Leben überhaupt nicht für Besitz interessiert hat und als sie umziehen, nur zwei ihm liebe Gegenstände mitnimmt, die dann irgendwie aber auch verschütt gehen, der sich nichts kauft, weil er eben, wir haben es auch gerade gehört, immer mit seiner wissenschaftlichen Arbeit zu tun hat, mit seiner Bildung so spielt, so selbstvergessen spielt wie ein Kind, das man sich selber überlässt. So sind letztlich auch diese Texte, aber sie sind zugleich auch hellwach und das kommt gerade an den Stellen raus, wo sie über das nationalsozialistische Erbe, dem Umgang mit den jüdischen Mitbürgern und Mitbürgerinnen spricht. Das sind wirklich gänsehauterzeugend ergreifende Stellen. Es gibt eine Stelle, wo sie ihre Tochter und eine Schulfreundin sucht, als Frankfurt bombardiert wird. Ich habe lange nicht mehr so was Gutes gelesen. Also ich habe Marie-Louise Kaschnitz tatsächlich als junge Frau, nein, nicht die Lyrik, sondern ich hatte so ein DTV-Auswahlband, da waren Gespenster und das dicke Kind drin, Texte, die ich nie vergessen habe. Es ist wirklich eine großartige Autorin.
Christoph Schröder, die Kurzprosa, die wir in dem Band lesen, ist ja zum Teil über 60 Jahre alt. Und auch mir ging es so, dass ich mich gefragt habe, gibt es Autorinnen und Autoren, die auf diesem Niveau auch eine Stadt und einen Wandel beschreiben können? Ich weiß nicht, wie Ihnen das ergangen ist, aber was bietet uns diese Autorin auch für unsere heutige Zeit ästhetisch, aber eben auch inhaltlich?
Ja, das ist jetzt ein bisschen schade. Wir sind uns schon wieder total einig. Das heißt, wir werden jetzt wieder hier keine Reibung auf dem Podium haben, weil auch ich sehr beeindruckt bin von diesen Texten. Ich fand auch dieses Buch, in dem sie über Bolschweil geschrieben hat, Beschreibung eines Dorfes, das ist der Ort, wo der Stammsitz ihres Mannes liegt und wo sie auch begraben ist, ganz, ganz großartig. Also zunächst einmal Ihre Frage, Herr Otte, nach dem Ästhetischen. Ich glaube, das hat Beate Tröger schon ein bisschen beantwortet. Ich glaube, man kann es sehr kurz sagen. Sie schreibt einfach einen unglaublich eleganten, aber komplett unaufgesetzten, klaren Stil. Und trotzdem ist der sehr luzide, aber das ist einfach eine Sprache, die, ich finde, Vornehmheit ist ein gutes Wort, aber es hat eben nichts Elitäres. Sie will sich verständlich machen, sie will verständlich sein, aber da steckt eben eine sehr tiefe Bildung und auch Herzensbildung, finde ich, steckt da drin und das liest man einfach und man liest das sehr gerne. Und wenn Sie sonst nach der Aktualität fragen, ich finde alles aktuell, wenn man über die Wohnungssituation, also sie macht sowas wie Führungen, stellt sich so vor, sie macht Führungen durch die eigene Wohnung, solange es die noch gibt, so das alte Bildungsbürgertum nochmal vorführen, weil drumherum in Frankfurt im Westend überall schon die Häuser abgerissen werden, um Bürobauten aufzustellen. Und es gibt ein kurzes Kapitel, eine kurze Passage, wo ich dann dachte, das ist aber jetzt wirklich sehr, sehr, sehr aktuell. Da geht es um einen jungen Israeli, der in Deutschland ist. Und es geht darum, wie die Deutschen sich in den 60er Jahren schon zur nationalsozialistischen Schuld und zu ihrer eigenen Schuld verhalten. Und da heißt es dann, ihr wäre es fast lieber gewesen, irgendein internationales Gericht hätte die Deutschen zu einer sehr hohen Strafe verurteilt, sie hätten bezahlen können und dann wäre die Sache erledigt, als dass sie das freiwillig gemacht hätten, weil das ein ewiger Kampf und Krampf ist. Und ganz am Ende kommt sie dann darauf, dass die NPD wieder wahnsinnig im Kommen ist, weil sie ist nämlich auch ungeheuer selbstkritisch. Das muss man auch sagen. Dann kommt so ein Satz wie, dann wurde rumgefragt, was würdest du denn machen, wenn die jetzt wieder an die Macht kommen? Ich habe es jetzt nicht genommen, und sinngemäß, die sagten alle, dann würde ich meine Koffer packen diesmal und verschwinden. Und nicht ein einziger sagte, ich würde sie bekämpfen. Und da denkt man schon, wow. Und dann der letzte Satz ist dann, und so wie ich es damals seinerzeit auch nicht getan habe. Das ist schon so, muss man sagen, sehr bewegend und auch sehr offen. Aber es ist auch sehr aktuell. Eigentlich alle Themen, über die sie schreibt, lassen sich recht mühelos aktualisieren. Also im Grunde genommen ist das ein bisschen historisches Gewand. Aber im Kern ist das, worüber sie nachdenkt und wie sie denkt, sehr aktuell.
Diese NS-Zeit ist eine wichtige Schicht dieser Texte. Es gibt zwei andere. Eine ihrer Obsessionen inner diesem Buch und außerhalb ist auch der Umgang mit der Atombombe nach Hiroshima. Da hat sie immer wieder drüber geschrieben, das kommt ihr auch immer wieder vor. Es gibt einen fantastischen Text über eine imaginierte Klimakatastrophe, die man sich gar nicht vorstellen kann, wie sie dazu gekommen ist damals. Man muss doch dazu sagen, die meisten Texte haben Daten. Sie sind trotzdem ungeheuer erarbeitet, sind ungeheuer bearbeitet. Und es gibt zu diesen Aufzeichnungen auch noch veröffentlichte Tagebücher. Aber auch die sind keine Journal intime, sondern sie versuchen auch schon, Dinge aufzusammeln, die für sie eine Rolle spielen. Und die wirklich ganz private Aufzeichnung, die introspektive Aufzeichnung, die gibt es in ihrem Werk eigentlich überhaupt nicht.
Wobei es eben total interessant ist, dass immer wieder auch der Affekt durchblitzt, aber der ist sozusagen von der Sprache so eingehegt und eingefriedet, dass es nie auf so eine platte Art privat oder gar privatistisch werden würde. Aber gerade zum Beispiel, was Christoph Schröder beschrieben hat, diese Wohnungsangst, diese Angst, entmietet zu werden, rauszumüssen, da scheint in dem, wie sie diese Wohnung beschreibt und wie sie diese Gegenstände beschreibt, kippt das manchmal so ein bisschen wie ins Surreale oder wie ins Abgründige. Also man hat fast das Gefühl, die Stühle oder die Möbel könnten selber schon weglaufen. Das Pilzhaus, von dem immer wieder die Rede ist, das hat ja in dem, wie es einerseits ein konkretes Hochhaus bezeichnen soll, aber andererseits natürlich auch an zum Beispiel Alice im Wunderland erinnert, über die Genauigkeit dieser Sprache so eine Art doppelten Boden. Also ganz viele Sätze haben wie doppelte oder mehrere Ebenen in sich aufgehoben und das macht diese Texte, glaube ich, so aktuell.
Gott und die Welt, Aufzeichnungen aus der Wiesenau von Marie-Louise Kaschnitz, herausgegeben hat den Band in der Edition W der langjährige Suhrkamp-Programmgeschäftsführer Rainer Weiß. Das Buch steht auf Platz 5 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Kommen wir zu Platz 4 der SWR-Bestenliste und zum neuen Buch der Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek. Unter Tieren lautet der Titel des Werks, das im August bei den Salzburger Festspielen auf die Bühne gebracht wird, und zwar in Kooperation mit dem Burgtheater Wien und in der Regie von Nikolaus Stehmann. Ein dramatischer Text mit epischen Qualitäten also, der auch als Prosawerk im Rowohlt Verlag erscheint. Gregor Dotzauer, am Anfang treten ein paar Tauben auf, dann folgen Affe, Hase, Bär, Schwein, Fuchs, Dachs, Kuh und andere Vierbeiner. Was haben sich denn diese Tiere zu erzählen?
Sie haben sich zu erzählen, wie der Finanzmarkt, Kapitalismus funktioniert aus ihrer Sicht. Ich muss aber alle Leser, glaube ich, gleich enttäuschen, diese vielen Tiere, die auftreten, Esel, Ratte, Hase, wie kommt alles noch dazu? Das sind alles eher die Simulation von Rollen. Also eigentlich erkenne ich in diesem ganzen Text nur eine einzige große Suada. Ich würde davor zurückschrecken, sowohl zu sagen, es sei ein dramatischer Text, wie zu sagen, es sei ein epischer Text. Es ist eine dieser berühmten Textflächen, die Elfriede Jelinek seit vielen, vielen Jahren schreibt und die sie immer fortschreibt. Und dieses Buch Unter Tieren nimmt eigentlich auf, was sie vor ein paar Jahren schon gemacht hat mit einem Buch, das hieß Rheingold, Rheingold ohne H, das sich aber trotzdem mit dem Rheingold von Richard Wagner auseinandergesetzt hat, was ja auch eine Parabel ist über die dunklen Mächte in Besitz und Eigentum und so weiter. Und es ist der Versuch, eine Theologie des Geldes für mich zu schreiben. Es geht um Schöpfung, es geht um Schuld, es gibt ganz viele Bildbereiche, die aus der Bibel stammen, und das wird kombiniert mit ihren Lektüren von Finanzmarkt, Kapitalismus, kritischen Autoren. Und ob das funktioniert, ist dann noch eine andere Frage, die wir gleich klären müssen. Aber es ist der Versuch, eigentlich die ganze Welt zu erklären vor dem Hintergrund des Geldes.
Also eine Suada über Geld, Leben und Sterben im Raubtierkapitalismus. Einen kurzen Ausschnitt hören wir nun, und zwar aus der Sicht eines Rindviehs. Es liest Henna Mohmann. Bitte sehr.
Wehe, ich erfahre, Sie haben hier auch andere eingeladen, die auf Ihr Recht, Ihr Geld, Ihre Rente, Ihre Rendite, Ihre Kredite pochen. Die Sie dort wohnen lassen wollen, wo meine Sachen sich doch schon häuslich eingerichtet haben. Sie brauchen ja einen angenehmen Arbeitsplatz, um konzentriert und konzertant, nein, doch eher konzentriert, für die Bank arbeiten zu können, der Gelderzeugung dienlich sein zu können, denn andere wollen auch was. Alle wollen immer was. Mir gönnt man nicht einmal das vergnügte Beisammensein mit meiner Nachkommenschaft. Die Markenchips in ihren Ohren bezeichnen unsere Kinder von Anfang an als die Ware, die sie sind. Der Mensch will essen, und dieser Kredit hier, den man mir gewährt ein paar Jahre lang, ist nur für mich bestimmt gewesen. Er trug meinen teuren Namen, dessen Klang die Banken erschaudern macht. Wenn Sie an die Fleischpreise denken und die Futures für unsere Körper, die durch diese Körper ja nur äußerlich repräsentiert werden. Eigentlich müssen wir uns selbst voraus sein, um unseren Wert zu einem bestimmten Warentermin vorherzubestimmen. Andere haben keine Vertretung in keinem Land. Bitte um einen kleinen Kredit für mein Leben, dessen Licht in der Nacht scheint, vom Mond her um die Erde irrend. Fremdes Licht, das mir allein gehören soll. Eine Weide kenne ich gar nicht. Wer die Wiese des Unheils meidet, richtet sein Streben auf die Wiese der Wahrheit, von der aus er oder sie in den Pferch schreiten kann, um im Schlachthof verteilt zu werden.
Henna Mohmann las aus Elfriede Jelineks Unter Tieren, erschien im Rowohlt Verlag im August auch bei den Salzburger Festspielen auf der Bühne zu sehen. Und heute schon in der Bestenliste Diskussion in der Kakadu Bar des Mainzer Staatstheaters. Vielen Dank. Christoph Schröder, wenn man sich anhört, was die Tiere zu sagen haben, die möglicherweise nur eine Simulation sind für eine und dieselbe Sprechstimme, hat man den Eindruck, wir Menschen machen alles falsch in der Wirtschaft, bei der Nahrungsmittelproduktion, in jeder Hinsicht. Was halten Sie von diesem, sagen wir mal, Rundum-Lamento in verteilten Rollen?
Ja, das stimmt ja mit Sicherheit alles, was da steht. Die Frage ist, ob man dieses Buch noch braucht, um das zu wissen. Also, was halte ich davon? Ich finde es sehr schwierig. Ich habe so das Gefühl, dass dieser Text auf die klassische Jelineksche Weise, die wir alle kennen, eine offene Tür nach der anderen einrennt. Und tatsächlich, das klingt also angesichts einer Literaturnobelpreisträgerin ziemlich hart, aber ich habe irgendwie, nachdem ich die ersten 30 Seiten wieder gedacht habe, ja, da ist dieser Tonfall, habe ich dann doch irgendwie gedacht, Elfriede Jelinek, it's over.
Also vielleicht muss man auch mal dazu sagen, es war der erste Band, mit dem sie in Erscheinung getreten ist, war tatsächlich 1967 ein Gedichtband, Lisas Schatten. Das sind jetzt 60 Jahre. den sie schreibt, wenn ich das richtig rechne. Und das, was ihr großes Verdienst ist, ist, glaube ich, und das hat man an dieser Lesestelle ja schon gehört, dass sie versucht, in ihrer Svada, ist, glaube ich, auch wirklich genau das richtige Wort, Sprachmuster aufzubrechen. Ja, wenn es die Rente, die Rendite, die Kredite, also man hört noch von ganz fern, man hört noch die Lyrikerin, sie hat die Gedichte dann ja aufgegeben, aber vor allem hört man dieses Aufsprengen von Sprachmustern, und Sprache hat ja nun auch immer in dem, wie sie sich zur Verständigung eignet, leider auch die Tendenz oder die Gefahr, zu Phrase zu gerinnen, und sie schraubt eben die ganze Zeit die Hülsen von den Phrasen ab. Dass die Tiere sprechen, hat natürlich auch eine Tradition, also ich habe auch an Orwell gedacht, an Animal Farm, ne? Aber mir ging es tatsächlich auch ein bisschen so, dass ich dachte, obwohl es der neuere Text ist im Vergleich zu Kaschnitz, und es ergeben sich ja aus unseren Auswahlen immer Konstellationen, ist der eigentlich irgendwie schon alt, obwohl er gerade erst erscheint. Und es tut mir jetzt auch leid, das zu sagen, denn ich bin lange Jahre und auch in meinem Studium und drüber raus großer Jelinek-Fan gewesen. Also wer die Klavierspielerin je gelesen hat oder auch die Verfilmung gesehen hat, die, glaube ich, an der Stelle wirklich was Gutes macht, wer Gier oder Lust oder die Ausgesperrten gelesen hat, der hat Leseeindrücke machen können, die nicht mehr zu überschreiben sind, weswegen der Nobelpreis meiner Ansicht nach ja wirklich auch eine Autorin erreicht hat, die mit ihrem Material extrem erfinderisch, extrem kritisch und extrem aufrüttelnd umgegangen ist. Aber leider sind wir uns jetzt schon wieder einig. Sie rennt
in
dieser Kapitalismuskritik offene Türen ein.
Wir besteht hier zumindest aus der Jury mindestens aus drei. Also, Herr Dotzauer, ich habe schon gemerkt, Sie werden so ein bisschen nervös. Aber das war ja ein interessanter Gedanke, den wir gerade gehört haben. Man liest Kaschnitz und hat das Gefühl, das sind Texte, die sind 60 Jahre alt, aber die sind unglaublich aktuell. Und ich habe mir hier auch so etwas aufgeschrieben, wie dieser Gestus wirkt merkwürdig aus der Zeit gefallen, war mein Gedanke. Christoph Schröder hat es ein bisschen pointierter formuliert, der hat einfach gesagt, Elfriede Jelinek is over. Wie sehen Sie das?
Soweit würde ich nicht gehen. Ich hatte eine doppelte Leseerfahrung. Wenn ich mir die Texte in kleinen Dosen vorgenommen habe ich gesehen, mein Gott, was fällt dir alles ein? Wie tolle Karlauer holt sie noch raus? Und wie holt sie aus ihrem Karlauer auch noch einen Gedanken raus? Also was für Lektürearbeit steckt da dahinter? Wie viel Theoriearbeit? Und der Text selber ist der Text einer völlig alterslosen, jugendlich wütenden Frau. So ging es mir. Wenn ich dann das Ganze gelesen habe, dachte ich mir auch, ja, was hast du jetzt eigentlich gelesen? Und alle Anspielungen, die sie macht, gleich in der ersten Zeile, geht es um Thomas Piketty, wenn die Tauben hier so gurren und machen, das ist der große französische Ungleichheitsforscher. Und wenn ich dessen Bücher lese, von dem es nicht nur die großen Wälzer gibt, sondern auch kleine, sehr handliche Dinge, dann nehme ich davon etwas mit nach Hause, und zwar schon eine Erkenntnis über diese Zeit. Also ich glaube nicht, dass dieser Text vor 60 Jahren schon hätte geschrieben werden können, und er kommt aus einer ganz anderen Welt als die, die Frau Kaschnitz bewohnt hat.
Ja, man kann natürlich auch sagen, es gibt sowas wie ein mimetisches, kritisches Nachbilden einer Überfülle an Sprachmaterial und Bildmaterial, mit dem wir ja auch permanent irgendwie umgehen müssen. Ja, also es ist schon so, dass diese Texte die Welt ein Stück weit in eine Distanz rücken und auch unser Alltagswahrnehmungsmodus in Frage gestellt wird. Die kleinen Dosen sind extrem wirksam. Ja, nur wenn man das Ganze schluckt, dann wird es irgendwie ein bisschen viel.
Overdose.
Ja. Ich würde gerne auf Herrn Dotzauer antworten. Also es stimmt mit den Karlauern, das stimmt total. Ich glaube ja, ich kenne mich im Werk von Elfriede Jelinek nicht perfekt aus, und ich will auch um Gottes Willen jetzt mit dem, was ich gesagt habe, nicht das Verdienst ihres Gesamtwerks in Frage stellen. In meiner Erinnerung gab es im Jelinekschen Werk so einen Kipppunkt zum Großkarlauern, und das war, glaube ich, Die Kinder der Toten, so Ende der 90er Jahre. Das war ein Buch, wo das so ein bisschen gekippt ist. Und ich habe nichts gegen Karlauer, aber die sind halt auch nicht gut. Also die sind wirklich nicht gut. Wenn ich nur ein Beispiel bringen darf, da stehen solche Sachen wie, ja, das Geld muss gewaschen werden, darf dabei aber nicht nass werden. Das ist nicht so wahnsinnig lustig, finde ich, ehrlich gesagt. Und was Sie sagen im Hinblick auf die Recherche und Lektüre, das weiß ich eben nicht. Genau das ist mein Problem. dass ich nicht genau weiß, steckt das wirklich dahinter oder ist das wirklich nur noch ein einziges großes routiniertes Sprachmaschinchen, das da vor sich herrattert, so wie es auch beim späten Thomas Bernhard im Übrigen war?
Nee, das glaube ich nicht. Also weil die Quellen ja nicht beliebig sind oder die Intertexte nicht beliebig sind. Letztlich ist, glaube ich, mit dieser Kapitalismuskritik, dieser Spätkapitalismus- oder Turbokapitalismuskritik, in dem wie auch die Vorsokratiker eine wichtige Rolle als Referenz spielen, die Frage nach einer bestimmten, ja, vielleicht auch wieder so, und dann kommen wir bei den Tieren an, anthropozentrischen Weltsicht mit abgebildet. Ja? Also ist der Mensch wirklich die Krone der Schöpfung und wo weit hat das dann hingetrieben? Und da geht sie sehr weit zurück in dem, wie sie ihre Quellen heranzitiert. Aber es ist nicht so zwingend in dieser, es war da.
Was mich durchaus interessiert ist, warum nimmt sie welche Tiere und warum nutzt sie diese Tiere nicht mehr? Also ich habe so den Eindruck gehabt, da taucht so ein Dachs auf, das wird dann so mal ein, zwei Zeilen bespielt, aber dann interessiert sie sich für den Dachs eigentlich dann doch nicht mehr. Warum und welche Funktion haben diese Tiere hier überhaupt?
Also erstmal hat sie, glaube ich, persönlich eine ganz große Nähe zu Tieren. Ich kenne nur Filmaufnahmen aus ihrer Wohnung, da steht ja auch lauter Plüsch, Hasen und sowas rum, was man hier auch auf dem Cover findet. Aber ich würde sagen, sie ist so etwas, das Bindeglied zwischen den Göttern oder dem Gott des Geldes und den Menschen. Und das ist eben diese übersehene Zwischenstufe, die wir als Menschen auch nur verwerten. Also die Tiere sind ja auch geschundene Kreaturen. Ich würde gerne vielleicht noch ganz kurz fragen, was Literatur überhaupt leisten kann in so einem Kontext. Also Literatur ist einerseits prädestiniert, sowas wie Finanzmarktkapitalismus zu untersuchen, weil es geht ja um Fiktionen. Also was sind Werte, was wird erfunden, welche Erzählungen werden erzeugt. Insofern ist sie dazu wirklich aufgerufen, sowas zu tun. Aber das Ergebnis eben, wenn man es vergleicht mit dem erwähnten Piketty oder Branko Milanovic oder Josef Vogel, der als Literaturwissenschaftler diese Welt untersucht hat, dann wird es schwach.
Und ich würde auch noch eins draufsetzen an der Stelle und sagen, diese Versuche, Mensch und Tier mehr auf eine Stufe zu denken, gibt es ja zum Beispiel bei der Biologin und Philosophin, die sehr modisch war in den letzten Jahren und immer noch ist, Donna Haraway, die eben auch eine andere Vorstellung davon hat, wie Mensch und Tier sich einander verbinden sollen, um aus diesem Ausbeuterischen rauszukommen. Das sind wesentlich interessantere und erkenntnisförderndere Texte. Natürlich ist das keine Literatur, aber natürlich muss eben Elfriede Jelinek in dem, wie sie diese Anspielungsräume aufmacht, mit diesem besonderen Buch halt sich dann auch gefallen lassen, dass man diese Vergleiche trotzdem zieht, wenn man die Kontexte zu verstehen versucht oder sich anzunähern versucht.
Ja, aber wenn Sie nach den Tieren fragen, das Einzige, wo mir das sehr stringent und sinnfällig vorkam, diese Tiere, das war bei der Kuh, ehrlich gesagt. Es gibt eine Stelle, bei der, glaube ich, die Kuh selbst ihre eigene Verwertungskette reflektiert.
Das war das Schwein.
Das war das Schwein, genau, das war das Schwein.
Das zerlegt wird und darüber nachdenkt, wie sie dann gewissermaßen im eigenen Darm landet.
Genau das ist es, dass sie sogar den eigenen Darm verwenden, genau, das Schwein. Und wo es dann so lapidar heißt, ja gut, ist ja auch klar, auch ein Auto ist ja, wenn man es kauft, im Gesamten teurer als seine Einzelteile. Also das fand ich sehr sinnvoll, aber es ist natürlich alles drin, es ist Flüchtlinge, dann natürlich René Benko, dieser große Scharlatan, Europa, das Geldsystem, die Tierverwaltung. Klar, Elfriede Jelinek kam immer über den Furor und nicht über die Analyse, das muss man schon sagen. Aber ich glaube, was dieses Buch so ein bisschen antiquiert wirken lässt, ist der Umstand, dass diese Wut über die Verhältnisse uns eigentlich tagtäglich auf allen möglichen Medien, natürlich sprachlich nicht so brillant, aber in der Sache eigentlich vorgeführt werden. Irgendwie, sie ist ein bisschen spät dran.
Unter Tieren, das neue Werk von Elfriede Jelinek aus dem Rowohlt Verlag, Platz 4 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Wir kommen zum letzten Buch des Abends und zu Platz 3 der SWR-Bestenliste. Tanzende Frau, Blauer Hahn heißt der neue Roman von Dana Grigorcia, der im Penguin Verlag erschienen ist. Für mich ist das eine wunderbare Sommerlektüre, auch weil es um eine Erzählerin geht, die nach dem Ende des Ostblocks Sommer für Sommer in den kleinen Ort Buștein in den rumänischen Karpaten fährt. Der Roman beginnt mit einem Prolog und einer traurigen Zeitungsmeldung, die dann Erinnerungen weckt. Herr Schröder, was ist geschehen?
Ja, vielleicht erstmal kurz was zu Dana Grigorcea, ist in Bukarest geboren, lebt in der Schweiz. Ich finde, eine bis heute immer noch etwas unterschätzte Autorin, weil ihre Bücher so leicht daherkommen. Also Sommerroman total, das ist ein sehr schönes Sommerbuch, könnte ich jedem empfehlen, es mit in den Urlaub zu nehmen. Aber es hat dann doch auch Tiefe und Substanz. Das ist aber sozusagen in diese Geschichten immer eingewoben. Also, was ist passiert? Im Kern ist dieses Buch die Erzählung einer Freundschaft, die immer so ein wenig an der Schwelle vielleicht auch zu einer Liebesgeschichte war, zwischen Camille und Roxana. Roxana kommt aus der eher gehobeneren Bukarester Gesellschaft. Camille lebt eben in diesem Karpatenort Buștein. Und Roxana kommt jeden Sommer so ab den frühen 90er Jahren, also in der Post-Ceausescu-Zeit, in diesen Karpatenort. Man kann sich das im Internet mal angucken über Bildsuche. Sieht wahnsinnig toll aus und wahnsinnig mondän auf der einen Seite. Ich finde auch ein bisschen unheimlich, aber es mag auch an den Fotos liegen. Aber also es ist ein Ort, wo ich sofort dachte, den würde ich gerne mal in echt sehen. Die beiden freunden sich an und beobachten eigentlich in diesen Sommern immer so ein bisschen die Bevölkerung dieses Orts und spinnen deren Geschichten weiter. Und der Erzählanlass des Romans ist tatsächlich der, die Exposition, die Sie erwähnt haben, dass Roxana liest, dass Camille ums Leben gekommen ist. Das erfährt man also gleich auf der ersten Seite. Das ist kein Spoiler, weil er angeblich in Spanien bei einem Raub von Kupferkabeln einen elektrischen Schlag bekommen hat und daran gestorben ist. Und das ist die Ausgangssituation. Dann gehen wir in diesen Karpatenort Buștein und dort wird es sehr burlesk teilweise.
Sie haben gerade gesagt, dass Roxana aus eher gehobeneren Verhältnissen kommt. Vielleicht sollte man noch ergänzen, dass Camille aufgewachsen ist in der Eisenbahnersiedlung. Und es ist vollkommen klar, dass wir hier zwar keinen Klassenkonflikt, aber zumindest einen deutlichen Klassenunterschied haben. Das spielt dann im Verlauf der diversen Geschichten, über die wir gleich sprechen werden, auch eine wichtige Rolle. Damit wären wir bei der Lesestelle und beim Karpatenstädtchen Buștein, in das die Erzählerin ihre Sommerferien verbringt. Aus Dana Grigorceas Tanzende Frau Blauer Hahn liest nun Kruna Savic. Bitte sehr.
Die Nummer 8 unten rechts war ein weiß angestrichenes Haus aus Lehm. Das Ferienhaus meiner Großmutter und Großtante, das sie sich nach der Wende, nach dem Vorbild des urigen Lehmhauses, auf dem neuen 10-Leihschein hatten bauen lassen. Es war etwas geräumiger als das Original, mit größeren Fenstern und ohne den bäuerlichen Holzschuppen, weil sie ja nichts zu lagern hatten. Morgens saß ich oft auf der Bank vor unserem Ferienhaus, von wo aus man direkt auf die Karaimannberge blicken konnte. Einmal über den Wald am Fuße des Berges geschaut, wurden einem die Wege in die Höhe deutlich. Ein hellgrüner Hang, auf dem ich die einzelnen Schafe von dem weißen Geröll zu unterscheiden meinte. Dort würden wir kurz Halt machen, bevor es weiter hinaufging zur Karaimannspitze mit dem großen Kreuz. Ich zeichnete mit meinem Blick Wege und Serpentinen in den Hang, stets andere. Manche reichten bis zur Baumgrenze. Und wenn ich so zum Hang schaute, dachte Camille, ich schaute zu ihm hinüber und begann zu winken. Er lebte mit seiner Mutter am Ende der Straße, gleich beim Schlagbaum des Bahnübergangs in der Eisenbahnersiedlung. Von unserem Garten konnte man über zwei Häuser sehen, über einen Obstgarten und einen verwaisten Hof mit einem abgebrannten Stall. Und man sah auch direkt auf die kleine Veranda, auf die Camille so gerne hinaustrat. An den Nachmittagen, wenn die Straße wie ausgestorben war, weder Mensch noch Tier auf den Höfen zu sehen, schossen wir den Ball über den Maschendrahtzaun auf die Grasparzelle des Herrn Hellmann und gingen ihn noch weiter hinein suchen, nur um dann in den Apfelbaum zu klettern, so schnell es ging, aufgeregt, nicht so sehr vom Diebeszug, als von der Erwartung unserer Heldentat, die zweifelsohne folgen würde. Einer geschichtsträchtigen Heldentat, zu der ich vorbestimmt war und die ich mit Camille unternehmen würde. denn ich war mit Camille im steten Wettkampf darum, wer am höchsten hinaufsteige und die meisten Äpfel äße, und ich musste stetig zulegen, wollte ich ihn eines Tages tatsächlich besiegen.
Kruna Savitsch las aus Dana Grigorczes Roman Tanzende Frau, Blauer Hahn, erschienen im Penguin Verlag, Platz 3 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Camille und die Erzählerin besteigen nicht nur Apfelbäume in Bustein, sie beobachten auch die Bewohner des Ortes, wir haben es gerade eben schon gehört, und erzählen sich gegenseitig deren Lebens- und Liebesgeschichten. Beate Tröger, was sind das für Geschichten?
Christoph Schröder hat gerade schon burlesque als Adjektiv verwendet, und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Wir sind in einem merkwürdigen, so einem Art menschlichen Panoptikum, wo alle Seltsamkeiten noch auf die Spitze getrieben werden. Und dieses etwas auf die Spitze treiben, in dem, wie was burlesque ist, aber überhaupt in dem, wie Dana Grigorczyk erzählt, ist, glaube ich, ein Schlüssel dazu, was dieses Buch anderes macht, als uns merkwürdige Geschichten erzählen, die es nämlich auch tut. Also um ein Beispiel zu geben, da gibt es die eine Frau, die mit einem Mann verheiratet ist, den sie pflegt, und in deren Haus wächst dann plötzlich ein Baum. Ja, und dieser Baum, der kommt dann durchs Dach und irgendwann, also der Baum soll auf jeden Fall stehen bleiben. Irgendwann haut sie das Haus selber kurz und klein, weil sie diesen Baum retten will, diesen Kirschbaum. Und das hat so ein bisschen auch so münchhausenhafte Züge, ne? Wenn dann dem Hirsch irgendwie ein Geweih wächst oder man auf einer Kanonenkugel reitet. Also das Burleske ist, glaube ich, schon eine ganz wichtige Sache. Aber die andere Sache, die ich extrem wichtig finde, um über dieses Anekdotische, wozu dieses Buch einlädt, wenn man drüber spricht, rauszukommen, ist, dass es noch eine zweite Ebene gibt. Nämlich Roxane ist als Autorin unterwegs. Und sie erinnert sich, und sie ist mit einem Musiker unterwegs, Thierry, weil sie, Tanzende Frau, Blauer Hahn, mit der Musik und der Literatur was Besonderes vorhat. Und diese Geschichten stehen immer gegen das, was in Mustaine passiert. Und ganz am Anfang heißt es, es gibt trotz der Abschweifungen klare Geschichten, die den Schluss nahelegten, wir alle hätten ein Schicksal, dem nicht zu entrinnen ist. Es ist ständig in dem, wie etwas pointiert erzählt wird, immer auch die Abschweifung schon mitgedacht. Und in dem, wie was gleichzeitig zu geschehen scheint, immer auch die Frage drin, hat sich's wirklich so ereignet über diese zwei Ebenen, die dieses Buch hat. Und das macht diese leichte Sommergeschichte auf eine ganz flirrende, flimmernde Art aufregend. Weil man sich das dauernd fragt beim Lesen, obwohl man diese tollen Anekdoten erzählt bekommt und die alle so glaubwürdig scheinen in ihrer Bildhaftigkeit, die immer fragt, stimmt es eigentlich wirklich, was hier gerade...
Also diese Frage scheint mir sehr wichtig zu sein, zumal, ich widerspreche Ihnen ungern, aber ich würde glatt bestreiten, dass Roxane als Schriftstellerin hier unterwegs ist.
Ja.
Das also ist ja das, im Grunde genommen die große Frage.
Das ist die große Frage.
Es ist ein Spiel mit den Perspektiven, und am Ende, das werden wir nicht spoilern, aber am Ende dreht sich das Ganze ja nochmal auf ganz besondere Art und Weise. Aber Gregor Dotzauer, vielleicht beschreiben Sie mal ganz kurz, wir sind ja hier auf unterschiedlichen Zeitebenen unterwegs. Beate Tröger hat das gerade eben schon aufgezeigt. Es gibt die Geschichten aus Bustein, und dann gibt es wiederum kursiv gesetzte Passagen, in denen dann eine Schriftstellerin und ein Pianist auftreten. Wie hängen diese Erzählstränge zusammen? Und jetzt müssen wir mal auch literaturkritisch zu Werke gehen. Wie überzeugend ist dieses Zusammenspiel der Zeitebenen?
Wir können diese Frage natürlich letztlich nicht beantworten, ohne auf die große Auflösung des Ganzen einzugehen, was wir zu vermeiden versuchen. Man müsste noch deutlicher sagen, dass dieser Haupttext, den wir lesen, also dieses Aufblättern der kleinen Geschichten, den Roman bildet, den die Autorin mit ihrem Begleiter, Halbfreund auf einer Lesereise vorträgt. In Begleitung von Musik, also wir haben es mit einer bukolisch-pittoresken, für mich eigentlich viel zu schönen und auch schon einige Male gelesenen Schilderung zu tun, die dann aber mit Satie und Ravel ausgestattet wird, was mich auch etwas irritiert hat, wo ich nicht wusste, was soll das. Und es geht darum, dass sich offenbar jemand, eine Autorin, versichern will, ihre Eigengefühle zur Liebe. Das ist der Kerngedanke dazwischen. Und deswegen erzählt sie diese alten Geschichten, die sie übrigens auch erfinden muss. Also sie hat noch Erinnerungen an diese Nachbarn, die durch dieses Dorf spazierten, an den Jungen, der immer seine Gänse im Schlepptau hat, an den Mann, den anderen, der immer mit dem Hund, mit den nur zwei Pfoten noch rumkommt. Also es ist alles sehr bildstark, aber auch irgendwie ein bisschen klischiert. Und sie muss das erfinden und man bekommt dann so ein wehmütiges Gefühl, dass sich doch jeder irgendwie nach irgendwas sehnt und Männer nach Frauen umgekehrt und eine Sommerlektüre.
Also da möchte ich mal einhaken, weil ich habe ja anfangs schon gesagt, dass hier Klassenverhältnisse erzählt werden, werden sie auf sehr verschiedenen Ebenen. Dieser Roman hat aber auch eine sehr deutlich düster politische Seite. Es gibt eine hochinteressante Nebenfigur, wie ich meine, und zwar diesen ehemaligen Aufreißer namens Ovidiu, der dann zu so einem, sagen wir mal, korrupten Aufsteiger wird und zum Profiteur des gesamten postkommunistischen Systems, Christoph Schröder. Also die eine Frage ist, wie wichtig ist diese Figur dann für diesen Roman und führt der Text nicht uns gewissermaßen auch als Leserinnen und Leser in die Irre, wenn man diese politischen Dimensionen dieses Textes einfach unter den Tisch fallen lässt?
Also sagen wir mal so, es ist kein früher Hertha Müller-Text. Ja? Also das muss man sagen, das ist es eben nicht, diese Härte und diese Deutlichkeit und auch diese Finsternis, diese offensichtliche Finsternis hat dieser Text nicht. Aber ich finde, er hat eine sehr starke politische, auch gesellschaftliche Komponente. Wie gesagt, wir sind in den frühen 90er Jahren in Rumänien. Ich sage nur Hertha Müller, weil ich mir gedacht habe, da wird das dann immer vorgeführt. Dann ist dann eben klar, der Pförtner ist dann der Fabrikdirektor ist der Verwaltungsdirektor und so weiter. Auf gut Deutsch, es zeigt sich, es hat sich eigentlich gar nichts geändert. Nur die Posten sind so verschoben worden im sogenannten neuen Rumänien. Das ist hier wesentlich heiterer schon. Aber was, wie Sie sagen, wie dieser Ovidiu ist natürlich auch genau so eine Figur. So ein halbseidener Aufreizertyp irgendwie, der dann, ich glaube, was wird er dann? Chef der Post und dann wird er irgendein Minister und schachert irgendwelche Posten rum. Und Dana Grigorcza macht aber solche gesellschaftlichen Veränderungen natürlich auch auf ihre Weise. Also wenn man sie auch so reden hört, dann hat man genau auch vor Augen, was sie sich so denkt beim Schreiben. Es hat ja noch eine Ebene. Dieser Roman ist ja auch so eine Art Telenovela. Und auch das sagt ja etwas über die veränderten Verhältnisse. Also es gab eine Telenovela, die hieß Die Sklavin Isaura. Die gab es wirklich und die war in dieser Zeit ein absoluter Straßenfeger im postkommunistischen Rumänien. Diese Nachbarin Frau Hellmann sieht aus wie Lucilia Santos, die Hauptdarstellerin. Und ihr Mann ist so ein Typ, der immer mit einer Axt durchs Dorf läuft. Und also, ja, ich sage ja, das ist burlesque, das ist heiter, aber natürlich wird darüber auch, werden Veränderungen transportiert und dargestellt. Und wenn es dann mal ganz politisch wird, dann gibt es eine Instanz, das ist die Großmutter. In dem Augenblick, in dem über das alte Regime geredet wird, sagt die immer, wir wollen doch jetzt nicht über Politik reden. So, und dann ist diese Diskussion abgewürgt, das Explizite, aber das heißt nicht, dass es nicht trotzdem im Buch ist.
Und ich glaube, dass wir, wenn wir nochmal an den Anfang zurückgehen und dieses Ende von Camille, der die Kupferkabel klaut, ja, also das ist doch wirklich ein totales Klischee, ne? Der Rumäne, der nach Westen geht, nach Spanien, und dann irgendwie sein Leben nicht so hinkriegt. Er will eigentlich Fußballer werden. Oder jedenfalls ist er so ein totaler Fußball-Aficionado. Und dann passiert aber das mit diesen Kupferkabeln. Und ich glaube, dass Dana Grigorcza eigentlich mit leichterer Feder einen ganz ähnlichen Ansatz hat, den Elfriede Jelinek mal hatte, nämlich sich über die Klischees auch den Sachen, den Figuren zu nähern. Aber dann irgendwie zu sagen, ja, aber stimmt das eigentlich so? Und da gehört, glaube ich, diese doppelte Erzählperspektive mit dazu. Wir werden auf eine andere und vielleicht irgendwie sanftere Art mit den Klischees des postsozialistischen Rumäniens konfrontiert. Wir werden aber auch, und das ist, glaube ich, total, was auch diesen Roman so toll macht, mit den Klischees über die Liebe und die Sehnsucht konfrontiert. Nein, also Gregor Dotzau hat es ja gesagt.
Und deswegen und auch diese Musik, glaube ich. Die Musik ist gewissermaßen auch ein ironisches Zitat.
Und ich habe sehr wahrhaftige Sexszenen in diesem Buch gelesen, über die ich jetzt auch nicht ins Detail gehen will, aber das hat echt Spaß gemacht.
Ja, schade eigentlich. Ja. Also, aber eines möchte ich doch noch erwähnen, weil ich glaube, Christoph Schröder, man sollte nicht die ganzen Pointen eines Romans erzählen, Nein. Aber er hat die Pointe mit der Sklave Isaura gar nicht erwähnt. Das Lustige ist nämlich, dass die Schauspielerin sich für den Playboy auszieht und die arme Isaura in diesem Ort so ähnlich aussieht und alle denken, sie habe sich für den Playboy ausgezogen. Und da geht die gesamte Dorfbevölkerung zum Kiosk und kauft den Playboy. Und das macht wiederum den Gatten stolz. Und dann sieht man das Paar wieder vereinigt durch Bustein laufen. Und das ist eine wunderbare Szene.
Und es gibt eine dritte Ebene noch zur Telenovela, nämlich die vielen literarischen Anspielungen. Und nicht nur, dass Emily Bronte aufgerufen wird, Jack London, Jules Verne, you name it. Auch dieser Ovidio, den ich gar nicht als so starke politische Figur gelesen habe, ist halt ein Wendegewindler. Da gibt es ja auch ein paar davon. Ist natürlich der alte Ovid, den man aus Rom nach Constantia verbannt hat. Tatsächlich damals. Und seine Liebeskunst oder vielleicht wegen der Liebeskunst dorthin verbannt wurde. Und ich sehe da eher das Mythologische, was da auch noch hineingestreut wurde darin.
Das wollen wir als Schlusswort nehmen. Dana Grigorczas Roman Tanzende Frau, Blauer Hahn, erschien im Penguin Verlag, steht auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet oder auf unserer Homepage swrkultur.de. Im gut sortierten Buchhandel gibt es die Bestenlistenflyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern. Und aus der Jury der SWR-Bestenliste waren heute in Mainz zu Gast Beate Tröger, Gregor Dotzauer und Christoph Schröder, der zum vorerst letzten Mal als Bestenlistenjuror dabei ist. Ganz einfach, weil er in die Literaturredaktion von SWR Kultur wechselt und künftig auch hin und wieder als Moderator der Bestenlistendiskussion zu hören sein wird. Aus den besprochenen Büchern haben Kruna Savic und Henna Mohmann vom Mainzer Staatstheater gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.